Guten Morgen und grüß Gott. Ich nenne mich mal alle per Sie, per Du, Christa, ich benannt. Ganz kurz für die wenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Bernd Junge. Ich bin nicht mehr ganz jung, bin jetzt mittlerweile sehr stolzer vierfacher Opa. Am Heiligabend ist unser Leon Felix geboren und jetzt vor 4 Wochen am Samstag unsere Josef 4. Und die anderen zwei sind natürlich schon 3 und 5 Jahre alt da. Das freut uns sehr. Meine Frau und ich vom Beruf bin ich Krankenpfleger. Und das Wichtigste für heute vielleicht, ich bin Mitglied in der Mennonitischen Brüdergemeinde in Wasserburg, also in der Schwestergemeinde, wenn ihr so wollt. Und die schon ein bisschen länger dabei sind, kennen mich ja auch schon alle. Wir haben ja eine enge Verbindung zueinander und die ich sehr gern pflege. Und deswegen freue ich mich auch wieder da sein zu dürfen, bei euch zu predigen und euch alle mal wieder zu sehen. Und es ist ja ganz spannend, gell? Wen kennt man mit Maske noch? Bei mir kommt dann noch der Entstellungseffekt dazu. Ihr seht, auch bei uns haben die Friseure geschlossen. Gut. Ja, das war der spaßige Teil, jetzt kommt der ernste. Ihr macht ja zurzeit eine Predigtreihe über das Buch Josua. Und mir geht es so, dass ich persönlich finde, dass dieses Buch das Allerschwierigste für mich, weiß nicht, wie es manchen von euch noch geht, in der ganzen Bibel ist. Noch viel schwieriger wie die Offenbarung. Weil ich da in meiner Wahrnehmung und in meinem von Gott und in meinem Gottesbild maximal herausgefordert bin. Und deswegen, auch wenn ich jetzt mit euch die Geschichte da anschaue, muss ich dann für mich auch ein paar Fragen klären. Hab sie jetzt geklärt in der Vorbereitung und daran will ich euch teilhaben lassen. Jetzt machen wir es so, das ist besser. Gut, um mal einzusteigen, ich glaube, dass diese Geschichte, ich finde das Wort Geschichte immer so schwierig, weil man denkt, das ist irgendwie nette Erzählung. Nein, ich glaube, es ist ein historischer Tatsachenbericht. Das, was da passiert ist, ist wirklich geschehen und danke nochmal, Ekmar, für die wissenschaftlichen Erklärungsmöglichkeiten dessen, was wir gleich erleben werden oder miterleben dürfen. Und ich hole euch mal ab, die ersten Verse dieses 10. Kapitels, heute sind eben dran 10 bis 12, und das ist der Brückenschlag zu dem, was ihr letzte Woche gehört habt. Von da aus wollen wir weitergehen. Die ersten 4 Verse, jetzt weiß ich nicht, die Folie, glaube ich, habe ich rausgenommen. Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua eingenommen und vertilgt habe, dass er Ai und seinem König ebenso getan, wie er Jericho und seinem König getan hatte. Und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten und in ihrer Mitte wären. Da fürchteten sie sich sehr, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte, und es war größer als Ai, und alle seine Männer waren Helden. Und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piriam, dem König von Jamut, und zu Japhia, dem König von Lachis, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen: Kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Josa und mit den Kindern Israel Frieden gemacht. Das war die Geschichte von bei euch vom letzten Sonntag, dieser faule Kompromiss am Ende, den die Israeliten mit Gibeon eingegangen sind. Und Gibeon war jetzt eine sehr große Stadt, zum Begriff Städte vielleicht noch. Bei Ai wurde mal eine Zahl genannt. Wisst ihr noch, wie groß die Einwohnerzahl dieser Stadt Ai war? Es waren 12.000, also eine Kleinstadt. Da war man dann schon König. Die anderen Städte waren etwas größer, etwas kleiner, aber das war so die Größenordnung. Also es waren kleinere Städte im heutigen Sinn. Natürlich die Bewohner ein bisschen mehr über das Land verteilt, war ja eine Agrargesellschaft, wenn man so will, und eine sehr kriegerische Gesellschaft. Und die Bürgermeister waren Könige, weil sie tatsächlich alle Staatsgewalt in Personalunion vereinigten. Also die sprachen, die gaben die Gesetze, die sprachen Recht, die hatten die Hand über die Exekutive. Der war einfach der Mann, der in allen Dingen das Sagen hatte. Deswegen König. Dass wir das aber so einordnen können. Und nachdem jetzt eben diese Geschichte mit Gibeon passiert ist, bekommen diese Könige im Südreich, in der südlichen Hälfte des gelobten Landes Angst. Und es waren nicht niemand. Wie uns der Text sagt, es waren sehr kriegserfahrene Menschen, Soldaten, die hatten. Die waren auch von der Zahl her nicht wenige. Und die versammeln sich. Und die versammeln sich, und das finde ich bitte im Hinterkopf behalten, zur Schlacht gegen Israel, weil sie wussten, wenn wir jetzt nicht dann ausgehen mit unseren Soldaten und uns diesem Heer von Israel stellen, dann kommen die zu uns und vernichten unsere Städte, unsere Frauen, unsere Kinder und uns natürlich auch. Und deswegen gehen die quasi, Angriff ist die beste Verteidigung, nach vorne, versammeln sich, vereinen sich, um irgendwie eine Chance gegen diese Übermacht, die da heranzieht, zu haben, wo jede einzelne Stadt für sich keine Chance hatte. Und jetzt brauche ich mal die Folie. Bevor ich das lange erzähle, habe ich da eine Folie gefunden und jetzt machen wir eine Städterallye. Das ist jetzt der interaktive Teil der Predigt. Ihr seht ganz rechts oben Gilgal. Da lagerte das Heer von Israel. Und diese Könige versammelten sich, muss ich schauen, bei Gibeon. Das ist dann die zweite Stadt, genau. Danke, Silke. Da zogen also dann die Israeliten hin, nachdem sich diese Könige versammelt hatten. Und es wurde dieser Krieg geführt. Und natürlich gewannen die Israeliten haushoch, weil Gott die Feinde in ihre Hand gegeben hatte. Es regnete Steine vom Himmel. Und diese Steine, als die Feinde flohen, weil sie sahen, sie hatte keine Chance, fielen eben diese Steine und die erschlugen mehr Soldaten, als die Israeliten selber erschlagen konnten. Gott hat sich da richtig aufgemacht. Und um wirklich Tabula Rasa machen zu können, also dieses Heer vernichten und endgültig zu schlagen, betet Josua, dass Gott doch Sonne und Mond anhalten möge. Der Tag steht still, einen ganzen Tag lang, und sie haben wirklich Zeit, dieses blutige Werk zu Ende zu bringen, und kaum jemand entkommt. Dann geht Josua und das Heer wieder heim nach Gilgal, und da wird dem Josua zugetragen, dass diese fünf Könige, fünf von denen sind, die entkommen sind. Und die verstecken sich in der Höhle von Makkeda. Das ist jetzt ganz unten, genau mittig unten, da ist Makkeda. Und dann gibt Josua den Befehl, die Höhle zu versiegeln, Steine davor zu rollen, und die Soldaten sollten dann wieder gehen, weiter die Feinde verfolgen. Und er zog dahin, holte sich die Könige raus und rief dann seine Heerführer zu sich, ließ die Könige am Boden liegen und befahl den Heerführern, dass jeder mal seinen Fuß in den Nacken dieser Anführer, dieser Könige stellte und sagte ihnen, mache ich mal was kaputt, und sagte ihnen, schaut's her, so wird Gott handeln. Seid stark und seid mutig, habt keine Angst, geht voran, Gott wird eure Feinde in eure Gewalt geben, sodass ihr den Fuß in ihren Nacken setzen könnt. Danach bringt er selber die Könige um, die fünf, hängt sie an fünf Bäume bis zum Sonnenuntergang, dann nimmt er sie runter, wirft sie in die Höhle und macht wieder zu. Und wendet sich prompt Richtung Libna, das ist jetzt ein bisschen nach links oben. Und diese Stadt wird dem Erdboden gleich gemacht, noch am selben Tag. Und es passiert dann mit jeder Stadt wieder. Er vernichtet alles Lebende, jede Frau, jedes Kind, jeden Säugling, jeden Greis, jeden Mann, jeder, der noch in dieser Stadt wohnt, wird erschlagen. Weil Gott es so befohlen hat. Auch Tiere werden erschlagen. Da bleibt nichts über und die Heiligen und die Gegenstände, die sie erbeuten könnten, dürfen sie auch nicht behalten, sondern die werden ins Haus des Herrn gebracht und die Häuser werden zerstört. Es wird dem Erdboden gleichgemacht. Und nachdem er mit Libna fertig ist, wendet er sich Richtung Laschisch, das ist ein bisschen nach links unten. Von da geht es nach Eglon, die nächste der Städte, die dran glauben muss, ganz unten. Zieht rüber rechts nach Hebron und dann runter nach Debir, das ist jetzt abgeschnitten. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass da Debir steht. Und dann ist er fertig und geht auf dem blauen Wege wieder nach Hause, nach Gilgal. Das Ganze, dass ihr mal eine Größenordnung habt, rechts die blaue Fläche ist das Tote Meer. Und links die blaue Fläche ist das Mittelmeer. Und dazwischen seht ihr rechts unten, das sind so 10 Kilometer, ich schätze jetzt mal um die 150 Kilometer, ne? Breit. Und in der Längenausdehnung, also in der Nord-Süd-Ausdehnung, werden es auch gute 100 Kilometer sein. Das ist so das Gebiet, das Josua eingenommen hatte. Nicht an einem Tag, in einem längeren Prozess. Und damit schließt er die Eroberung des Südreiches, ich habe vorhin Nordreich gesagt, des Südreiches ab. Und jetzt, Silke, bin ich gespannt, habe ich die nächste Folie, den Text drin? Genau. Und auf diese Weise eroberte Josua das ganze Land, das Gebirge in der Mitte, das westliche Hügelland, den östlichen Gebirgsabfall und das Steppenland im Süden. Das ganze Gebiet von Kadesh Barnea bis Gaza und von der Landschaft Goshen bis nach Gibeon. Er besiegte alle Könige und ließ niemand in diesem ganzen Gebiet am Leben. An allen vollstreckte er den Bann, wie der Herr, der Gott Israels, es befohlen hatte. In einem einzigen Feldzug eroberte Josua dieses Gebiet und besiegte alle Könige, die dort regiert hatten. Denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für sein Volk. Danach kehrte Josua mit dem ganzen Heer Israel nach Gilgal zurück. Und dann schloss sich der nördliche Feldzug an. Vielleicht nochmal die Karte. Wieder dasselbe Spiel. Die Nordstädte wissen jetzt natürlich, jetzt geht es dann ihnen gleich an den Kragen. Die Könige mobilisieren sich, verbünden sich. Man sieht hier links oben, wie sie sich zusammenkommen und bei Merom treffen. Ihr könnt es ja lesen. Um eben das Schicksal, das den anderen Städten drohte, abzuwenden. Um ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Städte zu schützen und sich selbst auch. Taten sich wieder zusammen und es war genauso vergeblich. Und nachdem er diese Schlacht bei Merom gewonnen hatte, zog er dann von Stadt zu Stadt, Josua mit dem Heer, und nahm diese Städte ein. Und jetzt gab es einen kleinen Unterschied, die auf dem Hügel liegen, da verriss er die Häuser nicht ab, da ließ er die Bauten stehen, die verbrannten. Aber alles andere wurde, und da durften sie den Viehbestand und des Weiteren mit in ihren Besitz nehmen. Also das haben sie sich dann genommen, die Israeliten, und mitgenommen. Das war aber der einzige Unterschied. Ansonsten wurden alle Menschen vernichtet. Gut, der nächste Bibeltext schließt es ab. Josua eroberte also das ganze Land, wie der Herr es Mose angekündigt hatte. Er gab es dem Volk Israels als Erdbesitz und teilte jedem Stamm sein Gebiet zu. Das Land hatte nun Ruhe und Frieden. Die Landverteilung kommt später, für euch in den nächsten Sonntagen. Es schließt sich an dieses 11. Kapitel, mit dem dieser Vers abschließt, das 12. an, und da werden nochmal alle Könige aufgelistet. Erst mit ein bisschen Geschichtserinnerung, die Mose schon besiegt hatte auf seinem Weg nach Kanaan, und dann einfach eine Liste von 31 Königen, die Josua alle töten ließ oder selber getötet hat. Und natürlich deren Städte er zerstörte, deren Bevölkerung er vernichtete und deren Land ihren Besitz genommen hatte. Und das Eigentumsrecht über Kanaan ist vollständig an Israel übergegangen. Da gab es niemanden, der rechtmäßig Ansprüche anmelden konnte. Die waren alle tot. Und jetzt zu meinem Problem. Völkerrechtlich ist das, was da passiert ist, ein Supergau. Die Israeliten Ihr Stammvater ist freiwillig wegen einer Hungersnot aus diesem Land abgezogen. Dann haben sie sich 400 Jahre in Ägypten aufgehalten, sind zum großen Volk geworden, die Israeliten. Und nach 400 Jahren fällt ihnen ein, wieder in ihr ursprüngliches versprochenes Land zurückzugehen. Dort waren mittlerweile natürlich Menschen entweder schon geblieben und haben sich vermehrt, Völker sind entstanden, oder es sind welche eingesiedelt und haben sich dort festgesetzt und wohnten noch seit Hunderten von Jahren. Und jetzt kommen diese Israeliten und die Menschen dort in Kanaan wissen schon, was auf sie zukommt. Die hören, was in Ägypten passiert ist. Die hören, was mit den Königen, die sich den Israeliten in den Weg gestellt haben, gehört haben. Die haben erfahren, was mit Jericho passiert ist. Und die wussten, uns geht es jetzt am Kragen. Wenn man so will, Israel überfällt grundlos fremde Völker und vernichtet sie rechtslos. Und vollzieht, heute würde man sagen, einen Genozid. Also was da passiert, ist völkerrechtlich ein Supergau. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mich befremden diese Geschichten erstmal. Dass Gott, denn es ist ja nicht ein Volk, das hier außer Rand und Band gerät, sondern es wird ja an allen Stellen immer wieder deutlich, Gott hat diesen Befehl gegeben. Schon Mose hatte den Israeliten gesagt, wenn ihr da reingeht, dann macht Tabula Rasa. Es wurde von Gott angeordnet und wie wir an dieser Geschichte von den Steinen und an vielen anderen gesehen haben, aktiv unterstützt. Gott hat reihenweise Menschen vernichtet. Ja, und es ist auch nicht so, dass das mal irgendwo in der Geschichte vorkommt, sodass wir elegant drüber lesen können und sagen, naja, war nicht so gemeint oder war halt da an der Stelle mal so. Nein, bei jeder eroberten Stadt vollstreckten sie den Bann. Genau eben wie an Eglon, sie erschlugen den König und alle Bewohner und die umliegenden Ortschaften und niemand konnte entkommen. So steht es im nächsten Text. Genau. Das glaube ich ist der. Da habe ich die Versangabe vergessen, Entschuldigung. So, und es kommt noch besser, der Herr, lesen wir dann in 11,20, hatte ihre Bewohner so starrsinnig gemacht, dass sie den Israeliten Widerstand leisteten, denn er wollte, dass sie alle dem Bann verfielen und ohne Erbarmen vernichtet würden. So hatte es Mose befohlen. Wie damit umgehen? Ich weiß nicht, wie ihr das einordnen könnt. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir erstmal bewusst gemacht, mit welcher Brille lese ich den Text. Und es ist die Brille eines Zeitgenossen von euch allen, eines modernen Menschen, so in der heutigen Situation. Und wir haben ein Problem, wir haben einen sehr beschränkten Blick auf unser Leben. Wir empfinden erstmal natürlich, wie unsere Zeitgenossen auch, dass unser Leben geht von der Geburt bis zum Tod. Davor kann man nichts sagen und danach kann man nichts sagen. Aber das, dass wir geboren und dass wir sterben, dass wir geboren sind, wissen wir und dass wir sterben wissen, müssen wir auch. Und dazwischen ist die Zeitspanne, wo wir möglichst glücklich sein wollen. Unser Leben so gestalten, dass es uns möglichst gut geht, dass wir viel Spaß haben, dass es ja, unsere Träume sich erfüllen. Und dann ist es halt vorbei und je besser ich gelebt habe, desto besser. Das schwappt von allen Seiten so ein bisschen vereinfacht dargestellt auf uns ein. Und irgendwo wurzelt es auch in uns. Das muss man sich schon bewusst machen und auch mal wieder abschneiden. Böse, das ist die nächste Grundannahme unserer Gesellschaft. Böse ist nur, was anderen direkt schadet. Ich kann tun und lassen, was ich will. Da kann mir keiner dreireden. Solange ich keinen anderen schaden, ist es gut. Wir reduzieren also, wenn ihr so wollt, die 10 Gebote auf die Gebote 4 bis 10 ab. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden und so weiter. Auch die halten wir natürlich nicht, aber die ersten drei, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, und mit ganzem Herzen und mit ganzer Kraft. Du sollst dir keine Bildnisse machen, nicht vor ihnen niederfallen und sie nicht anbeten. Das blenden wir aus. Wir suchen uns unsere eigenen Götter aus. Und jeder hat da seine Wahrheit, ist dann der Jargon. Und das geht auch niemandem was an. Und in der Folge kann es auch sowas wie eine Strafe für unser Tun, dass jemand es wagt, unser Leben zu bewerten, zu beurteilen und das Gute zu belohnen und das Böse zu strafen, gar nicht geben. Und wenn man mit so einer Sicht an diesen Text rangeht, dann kann man nur sagen, Gott ist ungerecht und grausam. Wenn das die beschränkte Perspektive bleibt, die Brille, durch die wir den Text anschauen, dann glaube ich, kann man zu keinem anderen Schluss kommen. Dann kann man das überhaupt nicht verstehen. Und selbst wenn wir die Brille ablegen, werden wir sehen, ist es auch zumindest für mich noch schwierig genug, das zu verstehen. Und das zentrale Verständnisproblem, glaube ich, ist dieser Bann. Ist eine wirklich eine bannende Geschichte. Ein Volk nach dem anderen wird gebannt. Und der Sinn dessen war, dass man das, was sich wegbewegt hat von Gott, was Gott mal gehörte und das sich jetzt Gott nicht mehr unterwollen, vollständig wieder Gott übergab. Dass es geweiht und geheiligt wurde und das konnte man bei sündigen Menschen nur durch Tötung. Und so wurde es quasi wieder in den Besitz Gottes übergeführt und geweiht. Und es wurde natürlich ausgelöst, dieser Bann, immer dadurch, dass jemand offensichtlich und offenkundig gegen Gottes Gebote verstoß, sich direkt gegen Gott auflehnte. Auslöser war wieder diese bewusste Zuwiderhandlung gegen Gottes Gebot. Und es war nichts, was jetzt nur, das habt ihr schon gehört bei dieser Geschichte von Ai, was nur Ausländer betraf, nicht Juden, sondern der Bann wurde durchaus an Juden verstreckt. Dieser spezielle Bann, dieser Kanaaniter, also die vollständige Vernichtung, hat den tieferen Sinn. In 4. Mose 7,1 sagte Mose zu seinem Volk, die Silke ist fitter wie ich, ihr werdet jetzt bald aufbrechen, um euer Land in Besitz zu nehmen. Und der Herr, euer Gott, wird es euch gelingen lassen. Er wird 7 Völker vor euch vertreiben, die größer und stärker sind als ihr. Die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Wenn der Herr sie in eure Gewalt gibt, dürft ihr keinen Friedensvertrag mit ihnen schließen. Ihr dürft sie nicht verschonen, sondern müsst den Bann an ihnen vollstrecken. Ihr dürft doch auf keinen Fall mit ihnen verschwägern. Eure Töchter dürft ihr keinem Mann aus diesen Völkern geben und für eure Söhne dürft ihr keine Frau aus diesen Völkern nehmen. Sonst könnten sie dazu verleitet werden, sich vom Herrn abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann würde der Herr über euch zornig werden und euch in kürzester Zeit vernichten. Es ging darum, dieses Volk Israel zu bewahren, um jeden Preis. Und das Zweite, was an dieser Geschichte deutlich wird, dieser Zorn Gottes trifft jeden. Gott versucht ja die Israeliten davor zu bewahren, dass sie sich nicht vermischen, um am Ende sich seinem Zorn auszusetzen, weil er der Gott ist, der das Böse hasst. Und die Lebensart der Kanaaniter war zutiefst verdorben. Sie liefen an und beteten fremde Götter an, wirklich grausame Götzen. Das mündete darin, dass sie ihre eigenen Kinder opferten, um den Zorn dieser Götzen zu befriedigen oder sich irgendeine Gunst zu erhoffen. Und im Land herrschte Unrecht und Unzucht. Und deswegen sagt Mose dann im Vers 5, es gibt für euch nur eins, reißt ihre Altäre nieder, zerschlagt ihre Steinmale und haut ihre geweihten Pfähle um und verbrennt ihre Götzenbilder. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Dieser Text zeigt mir, und das ist jetzt vielleicht die erste Verständnishilfe, nicht nur, dass es jetzt erstmal darum ging, dieses Volk zu bewahren, sondern es zeigt auch, dieser Bann macht mal wieder deutlich, macht mir neu deutlich, wie entsetzlich Sünde ist. Wir relativieren das gern. Wir relativieren das gern und denken, das ist nicht so schlimm. Gott sieht es anders. Gott sieht es ganz anders. Alles, was nicht so ist wie er, jeder Mensch, der nicht so ist wie Gott, Gut und Liebe, ist dem Tod geweiht. Das ist Sünde und das ist zerstörerisch. Und wenn wir sehen, wie radikal Gott dagegen vorgeht, dagegen vorgeht, dass nur die Gefahr besteht, dass sich die Israeliten mit diesen Völkern vermischen und in diesen Lebensstil verfallen. Dann wissen wir, wie tödlich das ist. Ja, Gott schützt hier was. Und macht einen ganz scharfen Schnitt, um ja dieses Volk zu bewahren und ja, unser Getrenntsein vor Gott als natürliche Menschen bedeutet unseren Tod in Ewigkeit. Und das ist das Zweite, was wir haben können als Christen, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Ja, der heilige Gott, der durch und durch gut ist und der das Böse hasst, stellt einen Anspruch an seine Geschöpfe, so zu sein, wie er ist, heilig. Und wenn wir ihn nicht lieben und nichts in seinen Geboten zuwiderhandeln, dann zieht er Strafe, ein Gericht nach sich. Das Böse wird bestraft, das Gute wird belohnt. Und das wird er tun. Und das würde unser aller Ende bedeuten. Und deswegen hat Gott einen Plan. Er nimmt sich erst einzelne Menschen an, am Ende dem Abraham. Den macht er zum Stammvater seines Volkes. Er gründet eine Nation, die gründet er dann, die entwickelt er langsam. Ja, in Israel werden sie immer mehr in der Sklaverei. Und beim Auszug aus Ägypten konstituiert Gott sie als sein Volk. Und aus diesem Volk sollte der Retter kommen. Sollte der kommen, der wirklich die Wende bringt. Für alle Menschen. Und deswegen bewahrt dieses Volk, dieses Gott wie seinen Augapfel. Das ist die einzige Chance, die alle, wir alle haben, dass dieses Volk so lange überlebt, bis der Messias daraus hervorgeht. Und dieser Messias, Jesus, der nimmt jetzt diesen Zorn Gottes über unser aller Boshaftigkeit auf sich. Er bezahlt die Strafe, er trägt diese Schuld ans Kreuz und bezahlt dafür,